Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag und herzlich willkommen zum Rabe Info vom Freitag, dem 24. August. Das sind unsere Themen. Schlimme Lage und keine Aussicht auf Besserung. In Syrien hält die Gewalt gegen die Zivilbevölkerung weiter an. Vorreiter USA sorgt für mehr Transparenz im Rohstoffmarkt. Muss die Schweiz bald nachziehen? Und von Blutsaugern, Flatterviechern und gefährdeten Arten. Wir stellen die internationale Nacht der Fledermäuse vor. Am Mikrofon begrüßt Sie Matthias Strasser.
Rabe Info 95,6.
Wir kommen zu den Nachrichten. Die Ursache der Hausdurchsuchung gestern Vormittag im Berner Breitenrhein-Quartier steht fest. Wie die Polizei in einem Kommuniqué mitteilt, steht die Durchsuchung in Zusammenhang mit den Ermittlungen, welche die Staatsanwaltschaft letzte Woche aufgenommen hatte. Mehrere Polizisten wurden am Freitag im Raum Worb laufentätig angegriffen. Die Polizei hatte das Gebäude an der Moserstraße 33 gestern durchsucht und mehrere Personen zur Kontrolle abgeführt. Die Polizeiaktion steht damit nicht in Zusammenhang mit der Zwischennutzung des Hauses. Bis auf eine Person wurden alle Verhafteten gestern wieder auf freien Fuß gesetzt. Der Kanton Bern rechnet für das Jahr 2013 mit einer schwarzen Null. Möglich wurde diese optimistische Einschätzung in einer sehr schwierigen finanzpolitischen Situation durch einschneidende Sparmaßnahmen, wie der Kanton in einer Mitteilung schreibt. Zudem sei mit einem Ja des Berner Stimmvolks zur Ecotax-Vorlage am 23. September gerechnet worden. Düsterer sieht es in finanzpolitischer Hinsicht dagegen für die darauf folgenden Jahre aus. Das Urteil im Fall Anders Behring Breivik steht fest. Heute Morgen kurz nach 10 Uhr erklärten die norwegischen Richter den Attentäter von Oslo und Utøya für zurechnungsfähig und verhängten die Höchststrafe. Breivik muss damit für 21 Jahre ins Gefängnis. Anschließend kann zudem eine Sicherheitsverwahrung angeordnet werden. Die Richter stellten sich mit ihrem Entscheid einstimmig gegen die Staatsanwaltschaft. Zurzeit wird in Oslo die rund 90-seitige Urteilsbegründung verlesen. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und der französische Präsident François Hollande bekräftigten gestern bei einem gemeinsamen Treffen in Berlin ihre Haltung gegenüber Griechenland. Griechenland müsse weiterhin an seinem Sparkurs festhalten. Ich werde Griechenland ermutigen, auf dem Reformweg, der ja auch den Menschen in Griechenland sehr viel abverlangt, voranzugehen, sagte Merkel kurz nach dem Treffen. Der ehemalige Radprofi Lance Armstrong wird wohl alle seine 7 Tour de France-Titel verlieren. Der 40-jährige Ex-Radprofi teilte gestern überraschend mit, dass er sich nicht weiter gegen die Dopingvorwürfe wehren wird, die gegen ihn erhoben wurden. In einem schriftlichen Statement teilte Armstrong mit, es gebe einen Punkt im Leben eines Menschen, an dem er sagen müsse, es reicht. Armstrong bezeichnete die Verfolgung durch die US-Anti-Doping-Behörde zudem als Hexenjagd. Neben der Aberkennung der Titel wird gegen Armstrong wohl formal eine lebenslange Sperre verhängt. Wir kommen zum Wetter. Morgen Samstag stark bewölkt mit Regen und Gewitter, gegen Abend aus Westen einige Aufhellungen. Die Temperatur um 22 Grad. Am Sonntag dann meist sonnig bei Temperaturen um 21 Grad.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Sie hören das Rabe Info vom 24. August. In unserem ersten Hintergrundbeitrag blicken wir nach Syrien, wo die Gewalt gegen die Zivilbevölkerung weiter anhält. Amnesty International hat jetzt einen Bericht ihrer Krisenbeauftragten Donatella Rovera veröffentlicht. Sie hat in den letzten Tagen umkämpfte Gebiete in der syrischen Stadt Aleppo besucht. Was sie berichtet, gibt Anlass zu weiteren Befürchtungen, wie der folgende Beitrag deutlich macht.
As of July, Seit Juli bekämpfen sich Regierungstruppen und bewaffnete Oppositionelle, um die Kontrolle über die Stadt zu erlangen. Die Zivilbevölkerung ist dabei in der Mitte gefangen. Einerseits manchmal im Kreuzfeuer, meistens aber als Adressaten sehr brutaler Attacken der Regimetruppen. Mit Flugzeugen, Helikoptern, Artillerie, Mörsern und starkem Feuer in dicht besiedelten Gebieten. Heavy firing into densely
populated civilian areas. Donatella Rovero zeichnet ein düsteres Bild vom Bürgerkrieg in Syrien. Ein Ausweg aus der Krise sei nicht absehbar und die internationale Gemeinschaft sei an ihrer Verpflichtung spektakulär gescheitert. Rund 2,5 Millionen Menschen sind in Syrien derzeit in akuter Not. Sie benötigen Wasser, Nahrung, Medikamente oder schlicht eine Unterkunft. Für die internationalen Hilfsorganisationen ist es jedoch fast unmöglich, zu den Betroffenen vorzudringen. Das Assad-Regime hat schon ganz zu Beginn des Syrien-Konflikts den Zugang zu Krisengebieten verboten, wie Reto Rufer von Amnesty International erklärt.
Syrien behindert ja den Zugang oder verbietet sogar den Zugang für internationale Organisationen, zum Teil auch die UNO. Amnesty beispielsweise hat auch keine offizielle Erlaubnis, nach Syrien einzureisen, schon seit Beginn des Konfliktes. Hinzu kommt jetzt, dass humanitäre Organisationen natürlich nicht während laufender Kämpfe der Zivilbevölkerung beistehen können.
Trotzdem konnte die Amnesty-Krisenbeauftragte Donatella Rovera die hart umkämpfte Stadt Aleppo besuchen. Auf eigene Faust und praktisch ohne Schutz musste sie sich auf ihr persönliches Beziehungsnetz stützen. Die Details, die sie berichtet, sind erschütternd und beunruhigend.
Das ist die Stelle, an der bis zu 10 Mitgliedern einer einzelnen Familie getötet wurden, als ihre Häuser bombardiert wurden, am Montag, dem 6. August, im Distrikt Sachor. In the district of
Sachor. Rovera zeigt eingeschlagene Granaten, blutige Kinderkleider und nimmt einen Vater mit seinem Sohn im Taxi mit. Dieser ist von einer Kugel am Kopf getroffen worden und muss dringend in ein Spital. Allerdings bieten auch Spitäler nur bedingt Schutz. Ebenso werden Schulen von der Regierungsseite immer wieder bombardiert. Es scheint, als mache das syrische Regime keinen Unterschied zwischen Zivilbevölkerung und bewaffneter Opposition. Doch welches Ziel verfolgt das syrische Regime mit dieser Strategie? Noch einmal Reto Rufer.
Das weiß man schon. Es ist letztlich ein Kampf ums Überleben mit allen, auch illegitimen Mitteln und ohne jede Rücksicht auf die Situation der Zivilbevölkerung und auf Verluste der Zivilbevölkerung.
Diese Voraussetzungen machen es der Zivilbevölkerung nahezu unmöglich zu beurteilen, wo sie auch nur kurzfristig einigermaßen geschützt sind. Im Bericht von Donatella Rovera sind Familien zu sehen, die im Zentrum Aleppos ganz einfach auf dem Grünstreifen mitten in einer Hauptstraße wohnen. Dies, weil sie sich dort sicherer fühlen vor willkürlichen Bombardements durch die syrische Luftwaffe. In Aleppo beschreibt Reto Rufer die Lage wie folgt.
Es ist nach wie vor unübersichtlich und nicht entschieden. Also es finden in diversen Quartieren weiterhin Gefechte statt. Und ein Charakteristikum ist die Heterogenität in dem Sinne, dass es Quartiere gibt, wo mehr oder weniger eine prekäre Ruhe herrscht und andere Quartiere, in denen Kämpfe toben, in denen ein Großteil der Bevölkerung zum Teil auch schon geflohen ist. Dann werden wieder neue Quartiere durch Luftschläge und Artilleriebeschuss der Regierungstruppen getroffen.
Eine Mitverantwortung für die derzeitige Situation sehen sowohl Reto Rufer als auch Donatella Rovero im zögerlichen Verhalten der Vereinten Nationen.
Die Vereinten Nationen sind ziemlich spektakulär gescheitert bei dem Versuch, irgendetwas zu unternehmen, um die Verschlechterung der Situation der Menschenrechte in Syrien aufzuhalten. Die Dinge sind heute bereits sehr weit fortgeschritten. Wir sind in der Situation eines offenen, bewaffneten Konflikts.
Und in dieser Situation stehen für Hilfsorganisationen wie Amnesty International die humanitären Belange der Zivilbevölkerung im Zentrum, wie Reto Rufer erklärt. Dabei geht es vor allem um Folgendes.
Vermittlung eines Waffenstillstandszugang humanitärer Organisationen zur Linderung des Leids, Aufrufe an die Konfliktparteien, das Völkerrecht zu respektieren.
Und auch für die Zukunft zeichnet Reto Rufer ein düsteres Bild.
Also ich sehe jetzt nicht einen konkreten Pfad, wie sich die Lage geplant verbessern könnte.
Vielmehr drohe die Situation noch weiter zu eskalieren, indem sich die Kampfgebiete auch auf den Libanon ausdehnen. Der Bericht von Donatella Rovero zeigt im Grunde, was man schon lange vermutet hatte. Erschütternd ist an den Bildern jedoch, dass sie mit aller Deutlichkeit vor Augen führen, wer unter dem Krieg in Syrien am meisten leidet: die Zivilbevölkerung. Soweit unsere Berichterstattung zum Bürgerkrieg in Syrien. Zum Bericht von Donatella Rovero gibt es ein Video. Den Link dazu finden Sie ab heute Nachmittag auf unserer Homepage www.rabe.ch.
Rabe Info 95,6.
Rohstoffkonzernen wird zukünftig besser auf die Finger geschaut. Gestern hat die amerikanische Börsenaufsicht ein neues Regelwerk verabschiedet. Es soll die Geschäfte von Rohstoffkonzernen transparenter machen. Die neuen Regeln betreffen nur Rohstoffunternehmen, die an US-Börsen gelistet sind. Schweizer Unternehmen sind also kaum betroffen. Trotzdem hat das neue Regelwerk auch Konsequenzen für die Schweiz. Wilma Rall berichtet.
Nichtregierungsorganisationen bezeichnen das neue Regelwerk als Meilenstein für mehr Transparenz im internationalen Rohstoffgeschäft. Es sei ein starkes Zeichen der US-Börsenaufsicht und für die rohstoffreichen Länder des Südens ein wichtiges Mittel zur Korruptionsbekämpfung, meint Lorenz Kummer, Rohstoffexperte bei SwissAid.
Es ist eigentlich eine Grundvoraussetzung für die Bekämpfung der Korruption. Das Rohstoffgeschäft ist ja relativ korruptionsanfällig. Und wenn nun die Bevölkerung, sagen wir mal von Angola oder Äquatorialguinea, Informationen bekommt über die Gesamtsumme des Geldes, das ihre Regierung eingenommen hat für den Ölexport, kann sie die Regierung auch zur Rechenschaft ziehen. Es ist ein sehr wirksames, sehr probates Mittel für die Korruptionsbekämpfung in diesen Ländern.
Das neue Regelwerk verlangt, dass alle an US-Börsen gelisteten Rohstoffkonzerne ihre Zahlungen offenlegen. Wenn die Konzerne also Öl, Gas oder Mineralien fördern, müssen sie transparent machen, wie viel Konzessionsgebühren oder Steuern beispielsweise sie den Regierungen der Herkunftsländer abliefern.
Sie müssen verschiedenste Zahlungsströme offenlegen, und zwar müssen Sie Land für Land rapportieren, was Sie an Dividenden, Unterschriftsboni etc., alles, was in dieser Branche so fällig wird an Zahlungen. Sie müssen das Land für Land rapportieren und sogar Projekt für Projekt. Was Projekt genau heißt, das hat jetzt auch die SEC noch offen gelassen, das ist auch im Gesetz noch offen, also dort braucht es noch weiteren Klärungs- und Definitionsbedarf.
Nicht nur in den USA wird derzeit über strengere Regeln für international tätige Rohstoffkonzerne debattiert. Im Herbst steht dieses Thema auch in der Europäischen Union ganz oben auf der Traktantenliste, unter anderem wegen der Revision der Transparenzrichtlinien. Die EU plane gar noch einen Schritt weiter zu gehen als die USA, meint Lorenz Kummer. Nicht nur börsenkotierte, sondern auch in Privatbesitz stehende Unternehmen sollen stärker kontrolliert werden.
Das ist sehr wichtig auch für die Schweiz, die ja irgendwie darauf auch reagieren muss, weil in der Schweiz viele Rohstofffirmen, vor allem im Handelsbereich, also Rohstoffhändler, in Privatbesitz sind und nicht an der Börse kotiert sind. Wenn also die EU auch in diese Richtung geht, hat das sicher auch Konsequenzen dann für die Schweiz, wo man genau hinschauen muss, ob auch eben die großen Rohstoffhändler in solche Regelwerke einbezogen werden müssten.
Im Moment lassen sich nicht börsennotierte Schweizer Rohstoffhändler nur sehr beschränkt in die Karten blicken. Und wenn nun die USA und die EU die Regeln verschärfen, könnte das die Anziehungskraft der Schweiz zusätzlich stärken.
Das ist natürlich nicht ganz auszuschließen, dass die Schweiz da eine gewisse Attraktivität hätte, also aus unserer Sicht eine negativ besetzte Attraktivität, als Fluchtpunkt für Rohstofffirmen, die sich diesen Regeln entziehen möchten. Deshalb fordern wir ja auch vom Bundesrat und von der Schweizer Politik aktiv zu werden. Wir erwarten eigentlich, dass ähnliche Regeln auch in der Schweiz übernommen werden.
Die Schweizer Politik aber sieht das anders. In einem Postulat forderte SP-Nationalrätin Hildegard Fässler vom Bundesrat, die Rolle der Schweiz als Drehscheibe im Rohstoffhandel genauer unter die Lupe zu nehmen. Der Bundesrat unterstützt die Idee, einen Bericht zu verfassen. Der Nationalrat aber findet das offenbar nicht notwendig. In der Frühlingssession hatte er das Postulat von Hildegard Fässler knapp abgelehnt.
Rabe Info 95,6.
Im letzten Beitrag unserer heutigen Sendung schauen wir in die Tierwelt. Um kaum ein Tier ranken sich mehr Legenden und Mythen als um die Fledermaus. Als treue Begleiter von Vampiren verbreiten die Flatterviecher Angst und Schrecken. Doch eigentlich sind sie keine Bedrohung, sondern sind vielmehr selber bedroht. Darauf macht jetzt die Schweizerische Koordinationsstelle für den Fledermausschutz aufmerksam. Im Rahmen der Internationalen Nacht der Fledermäuse. Mehr über die kleinen Tiere mit dem schlechten Ruf hören Sie im Bericht von Wilma Rall.
Sobald es eindunkelt, schwirren sie um erschreckte Köpfe. Die Fledermäuse kriechen aus ihren Verstecken auf der Suche nach Nahrung, Mücken und anderen Insekten. Cecil Eicher, Biologin und ehemalige Leiterin des Fledermausschutzes Kanton Bern, ist von den kleinen Flatterviechern fasziniert. Meist verborgen und doch überall präsent, haben die Fledermäuse ihre Nische gefunden.
Wir haben im Tag die Vögel, die im Luftraum jagen und Insekten fangen. Und Fledermäuse nutzen dann die Nacht. Speziell ist, dass sie sich eben orientieren können in der Nacht. Da haben sie ein Echoortungssystem. Sie orientieren sich nicht mit den Augen, sondern anhand von Echos, die von ihren Lauten zurückgeworfen werden.
In der Schweiz gibt es über 30 verschiedene Arten. Damit sind die Fledermäuse die artenreichste Säugetiergruppe der Schweiz. Nachdem sie in den 60er Jahren von der Ausrottung bedroht waren, habe sich ihr Bestand mittlerweile wieder erholt, sagt Cecil Eicher.
Große Bestandeseinbußen gab es so in den 50er, 60er Jahren. Da hat man die Landwirtschaft stark verändert, also die landwirtschaftlichen Betriebe wurden viel intensiver. Es verschwanden sehr viele Strukturen, man hat große Äcker gemacht und nicht mehr das Kleinstrukturierte. Und auch in dieser Zeit hat man sehr viel Pestizide eingesetzt, zum Beispiel DDT. Das sind so die Hauptsachen, die Intensivierung der Landwirtschaft und Insektizide.
Inzwischen sind die Fledermäuse in der Schweiz geschützt. Geschützt heißt aber nicht geliebt. Fledermäuse seien meist keine willkommenen Nachbarn.
Ja, viele Leute kennen die Fledermäuse schlecht, wissen nicht recht, was sie da machen, haben Angst vor den Tieren. Da hoffe ich sehr auf die nächste Generation, die jetzt sehr viel in der Schule lernt zu Fledermäusen. Und was viele Leute vor allem halt in städtischen Gebieten überhaupt nicht mehr gewohnt sind, ist, dass es Wildtiere an ihrem eigenen Haus gibt, in ihrem Haus, und das wollen sie nicht.
Das hänge auch mit dem schlechten Ruf der Tiere zusammen. In Mythen und Sagen werden die Fledermäuse ja meist als kleine Blutsauger oder auch als Helfershelfer von Vampiren dargestellt, als böse und gefährlich. Was mit der Realität natürlich sehr wenig zu tun habe.
In der Schweiz und auch in Europa fressen die Fledermäuse alle Insekten, also überhaupt nichts von Blut. Es gibt drei Fledermausarten, die sogenannten Vampire, die beißen bei ihrem Opfer, also zum Beispiel Rinder, also ritzen ein kleines Loch und dann fließt dort Blut raus, das sie lecken. Das sind so die Vampire, die in tropischen Gebieten leben. Bei uns in der Schweiz alles Insektenfresser. Ich glaube vor allem, das Unheimliche an den Tieren hat ihnen den schlechten Ruf verschafft. Man hatte keine Ahnung, wie sich diese Tiere in der Nacht orientieren. Und mit ihrem Echoortungssystem haben sie einen relativ wirren Flug. Die reagieren sehr schnell auf Informationen. Wenn sie an einem vorbeifliegen, meint man fast, sie fliegen in einem rein. Und das hat die Leute beängstigt.
Unbegründete Ängste und Vorurteile zu bekämpfen, dieses Ziel verfolgen die Organisatoren der heutigen Internationalen Nacht der Fledermäuse. Im Kanton Bern sind dieses und nächstes Wochenende Veranstaltungen geplant. Das detaillierte Programm gibt's im Internet unter www.fledermaus-be.ch.
Rabe Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Sie hörten das Rabe Info vom Freitag, dem 24. August. Das war's für diese Woche aus der Nachrichtenredaktion. Die nächsten aktuellen Nachrichten hören Sie dann am Montag wieder, wie gewohnt um 11 Uhr. Zur heutigen Sendung beigetragen hat Wilmar All. Am Mikrofon verabschiedet sich Matthias Strasser.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.